Mehr Rock auf der Bühne. Der Podcast für Frauen, die wirkungsvoll kommunizieren. Mit Daniela Bublitz.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir sprechen heute über mehr Rock auf der Bühne ab 50. Ja, wir sprechen über Attraktivität und Ausstrahlung im Alter. Nachdem Frau erst Karriere gemacht hat, dann die Kinder erzogen und Karriere gemacht hat, ist sie auf einmal 50 oder 55 und merkt, irgendwas ist anders. Und jetzt sagt man ja immer so schön, 50 ist das neue 40. Wir sehen in den Medien zaghaft immer mehr Frauen über 50, die uns ein Bild von, ich nenne sie jetzt mal, reiferen Frauen geben. Wir erleben aber auch weiterhin eine Glorifizierung des Jungen, der sexuellen Attraktivität. Wie geht denn jetzt attraktiv ab 50? Was ist Attraktivität überhaupt? Was ist Stil? Wie finden wir den im Alter? Und was für ein Mindset braucht es, damit ich mich nicht gleich wieder verstecke, weil ich vermeintlich alt bin, sondern jetzt erst richtig durchstarte, stilvoll natürlich. Darüber spreche ich heute in dieser Podcast-Folge mit einem ganz tollen Gast, mit Katharina Starley. Sie ist gelernte Modedesignerin, Corporate Image Beraterin und Beraterin für den dritten Lebensabschnitt. Sie ist Mitglied im Deutschen Kniggerrat, war viele Jahre Stilkolumnistin im Manager-Magazin. Sie ist Autorin von Büchern wie Stilgeheimnisse, die 12 Gebote für Frauen im Business und jetzt das neueste Buch von ihr, Stilvoll älter werden, erfolgreich ab 50. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Hallo Katharina.
Hallo Daniela.
Vielen Dank, dass du zu Gast bist. Ich habe ja eben in meinem Intro schon ganz, ganz viele Facetten angerissen und Bühne, Öffentlichkeit, mehr Rock auf der Bühne, das hat natürlich viel mit Optik und mit Visuellem zu tun. Ich gebe aber zu, als ich so diese Einleitung verfasst habe, mich damit beschäftigt hatte, da hatte ich auch so eine innere Barriere, weil ich dann dachte, naja, im beruflichen Kontext, da sprechen wir ja eher von Empowerment und da scheinen ja Tipps zu Äußerlichkeiten, zu Schönheit, zu Attraktivität fast so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Und auf der anderen Seite, da machen wir uns mal alle nichts vor, das Geschäft mit dem Äußeren, mit Jugendlichkeit, mit Schönheit, das ist ja eigentlich größer denn je. Um was geht es dir in deinem Job als Image- und Stilberaterin?
Wir leben ja auch im Zeitalter der Individualität oder Individualisierung. Und ich glaube einfach, dass Älterwerden der große Moment ist, wo wir diese Individualität zeigen und leben können und auch betonen wollen. Ich meine, junge Menschen buchen sich Profiler, um irgendwie ein Gesicht und eine Kontur zu bekommen. Und das Alter liefert sie uns einfach gratis mit. Und das finde ich einen sehr spannenden Moment. Und ich glaube einfach, dass wir, wenn wir älter werden, für unsere Umwelt, aber auch für die Wirtschaft mehr beizutragen haben. Durch die Erfahrung und weil du auch sagtest, Empowerment. Die ganze Power, die hilft uns ja auch nichts, wenn sie nicht richtig rüberkommt. Sie muss ja auch verpackt werden. Ich finde immer, gute Kleidung oder auch gutes Verhalten sind wie ein Geschenk. Also ein Geschenk muss gut verpackt werden, dann wird es auch gerne angenommen.
Das heißt, meine innere Barriere, die ich so habe, ach, eigentlich geht's gar, also sollen wir doch, wenn wir, gerade wir Frauen uns auch stärken, da sollen wir gar nicht so sehr über Äußerlichkeiten reden und über Schönheit und Jugendlichkeit, dann ist das, also kannst du das nachempfinden, dass ich so ein bisschen denke, wir alle haben ja Bilder im Kopf und gleichzeitig denken wir, naja, aber darum geht's doch vielleicht gar nicht. Es geht doch um unsere Stärken, um das, was wir leisten, um das, was wir können. Was ist da vielleicht auch die moderne Perspektive und kannst du meine innere Barriere noch ein bisschen stärker ausräumen?
Ich finde, dass das die eigene Selbstdarstellung und die ist ja heutzutage auch durch die digitalen Medien omnipräsent. Und ich glaube einfach, dass die gute, gelungene und individuelle Selbstdarstellung, dass die selbstverständlich sein muss. Erst wenn wir diese Hausaufgaben gemacht haben, kann das, was wir inhaltlich zu sagen haben und die Stärken, die wir haben, können richtig gesehen werden und angenommen werden. Das ist nochmal diese Sache mit dem Geschenk. Und es macht ja auch Spaß. Vielleicht hilft dir das ein bisschen runterzukommen von dieser Barriere und zu sagen, gut aussehen macht einfach auch Freude.
Mhm. Gutes Stichwort, gut aussehen. Ich hab in der Einleitung ja gesagt, es geht um sowas wie die Frage, was ist Attraktivität, was ist Stil und was ist dann, du hast eben gesagt, gut aussehen. Ne? Ich glaube, viele haben da, und da sind wir vielleicht auch nochmal bei so einer Barriere, haben vielleicht sowas wie Schönheitsideale im Kopf. du bist Stilberaterin, nicht Schönheitsberaterin, sage ich jetzt mal. Also vielleicht kannst du auch noch mal ein bisschen mehr den Gegenstand deiner Arbeit beschreiben und so, was du unter Stil und Attraktivität verstehst.
Ja, ich möchte den Begriff der Schönheit noch mal aufnehmen. Unser Auge für Schönheit wird ja auch sehr gesteuert. Von der Modeindustrie, von den Medien und von allen, die uns am Ende zum Konsum hin beeinflussen wollen. Und wenn wir uns davon lösen können und wieder den Blick dafür öffnen, wer wir selber sind und was an uns schön ist, mit schön meine ich persönlich, nicht was allgemein hin üblich ist, also der allgemeine Trend, sondern das, was uns einzigartig und außergewöhnlich macht. Wie können wir diese Ecken und Kanten, die wir ja auch haben, zeigen und zur Stärke machen? Das ist der Teil meiner Arbeit, den ich am spannendsten finde. Also nochmal dieses Thema Individualität. Zeigen, was einen Menschen ausmacht und was ihn von anderen unterscheidet. Denn wie alle anderen sind die anderen auch. Und ich bin der Meinung, dass Mode uns keinen großen Gefallen tut. Stil schon. Coco Chanel hat ja auch einmal gesagt, Mode ist vergänglich, Stil niemals. Und ich arbeite nie am Thema Mode, das machen die anderen. Ich arbeite am Thema Stil einer Persönlichkeit und das heißt, sich auch mit der Persönlichkeit und mit dem, was die Persönlichkeit ganz individuell macht, auseinanderzusetzen. Das ist ein Gespräch, das intensiv werden kann in der Stilberatung. Wir gehen buchstäblich an die Wäsche.
Mhm. Das ist ein spannender Gedanke. Da drängt sich natürlich direkt die Frage auf, wie finde ich diese Individualität? Während du jetzt gesprochen hast, habe ich dann so gedacht, bin ich so die Lebenswege, die Jugendlichen, die sich eher erstmal so an der Peer Group orientieren, ne? Wie sind die anderen? Alle haben die gleichen Frisuren. Was gibt die Mode vor? Und tatsächlich im Älterwerden, okay, was bin ich? Wie ist mein Körper? Wie ist mein Wesen? Was passt zu mir? Da dann aber direkt die Frage, wie finde ich meinen individuellen Stil? Ich glaube, das wollen wir alle und ich denke sicherlich die Jugendlichen, auch wenn sie dann am Ende irgendwie alle gleich aussehen. Wie finde ich den? Woher weiß ich, was mir steht, was zu mir passt, was mich attraktiv macht?
Ich bin an genau der Stelle vor ewigen Jahren, vor mehreren Jahrzehnten mittlerweile, über das Thema Karriereberatung gestolpert, weil ich finde, dass es das Thema Stilberatung so wunderbar ergänzt. In der Karriereberatung werden die Fragen gestellt, die wir auch in der Stilberatung gebrauchen können. Also wer bin ich? Wer bin ich, wenn ich nicht arbeite? Was macht mich aus? Wo sind meine Stärken und Schwächen? Und wo habe ich Potenzial? Oder auch, wie viel Zeit bin ich bereit, dem Thema zu widmen? Also sowohl das Thema, wie viel Zeit bin ich bereit, meinem Beruf zu widmen, mein Ganzes, oder habe ich ein großes Interesse an einer ausgewogenen Work-Life-Balance und brauche ich viel Privatleben und viel Zeit für Freunde zum Beispiel? Aber auch in der Stilberatung, wie viel Zeit bin ich überhaupt bereit, dem Thema Kleidung und Styling in meinem Alltag zu widmen? Das ist die allererste Frage. Und ich finde, dass man, wenn man diese Frage beantwortet, auch sich selber schon ein Stück weit näher kommt. Da reden wir dann über Stiltypen zum Beispiel. Ich unterscheide zwischen zwei großen Gruppen, den natürlichen Stiltypen und den aufwendigen Stiltypen. Das sagt etwas über mich auch aus. Wir werden eine natürliche Frau, die einen natürlichen Stil pflegt, die werden wir nicht dazu bringen, dass sie sich 2 Stunden ins Bad stellt und damit viel macht. Und diese Frauen werden zum Beispiel auch wunderbar mit der heutigen Mode angesprochen. Die heutige Mode läuft über Oberflächen. Da haben wir also viele aufwendige Muster und Verarbeitungen in der Kleidung, aber das kann man sich ohne Zeitaufwand anziehen. Und dann kann man nur hoffen, dass dieses Kleidungsstück dann auch zum Typ passt. Und eine aufwendige Frau, die wird wahrscheinlich nicht ungeschminkt zum Bäcker gehen. Die braucht einfach dieses Gefühl der Angezogenheit, das es mit sich bringt, wenn man mit sich etwas macht. Und das möchte ich auch nicht bewerten. Es ist nicht das eine gut und das andere nicht so gut, sondern beides ist vollkommen okay. Aber diese Frage sollte zunächst mal ehrlich beantwortet werden. Und dann nochmal als Antwort auf die Frage, wie finde ich meinen eigenen Stil? Diese Frage beantworten und dann auch nochmal die Äußerlichkeiten einmal gründlich und richtig anschauen, damit wir diese Fragen später nie wieder stellen müssen. Wir wissen am Ende, welche Körperlinie wir haben, welche Farben uns stehen, welche Stoffe uns gut aussehen lassen, wie viel Bewegungsspielraum wir in unserer Kleidung brauchen. Das wird ja über die Modeindustrie heute sehr stark geregelt, über viel Elastan in den Stoffen. Wir können uns also gut bewegen, aber die haben auch eine Gefahr. Man fühlt sich so schlank in Stoffen, die elastisch sind. Und am Ende achtet man dann vielleicht nicht mehr so viel darauf, wie man mit seinem Körper eigentlich umgehen will. Das Körpergefühl wird geringer.
Spannend. Ist man beeinflusst von außen, ob ich eine natürliche oder eine aufwendige, du hast, glaube ich, aufwendige Frau gesagt. Also werde ich das durch mein Umfeld oder bin ich so geboren?
Ich glaube, dass das Teil der Persönlichkeitsstruktur ist. Es gibt dieses Bedürfnis, mehr mit sich zu machen, und es gibt das andere Bedürfnis, es nicht zu übertreiben und weniger damit zu machen. Aber natürlich gibt es immer wieder im Umfeld Leute, die dazu eine Meinung haben, weil sie selber vielleicht anders gepolt sind. Und deshalb bin ich auch sehr vorsichtig mit Komplimenten, was das Äußere angeht. Wenn dir jemand sagt, du siehst heute gut aus, dann hat er dir hoffentlich auch in die Augen geschaut, hat geschaut, ob du dich auch wohlfühlst mit dem Stil, den du hast. Wenn er aber sagt, du hast ein schönes Kleid an, dann ist es vielleicht ein Kleid, das ihm gefällt. Das heißt aber noch lange nicht, dass uns dieses Kleid auch steht. Und ich glaube einfach, dass mit manchen Komplimenten auch Beeinflussungen stattfinden. Und wir alle erleben das im Familienverbund oder wenn wir mal verreisen, dass es andere Menschen gibt, die der Meinung sind, wir sollten zum Beispiel nicht so viel Zeit im Bad verbringen oder andere Dinge. Und ich finde es dann wichtig, einfach zu sagen, okay, was brauche ich, um mich selber wohlzufühlen, ohne es den anderen immer recht machen zu wollen. Und wenn ich dazu stehen kann, dann geht es mir auch gut damit. Und dann habe ich mit mir selber Harmonie. Und das ist auch wieder förderlich für alle meine Beziehungen.
Wenn ich an Bühne und Öffentlichkeit denke, dann denke ich natürlich auch, dass dieser aufwendige Typ, der viel Zeit investiert hat in Äußerlichkeit, ja, dass der ja auch Inneres verdecken kann. Also ich fühle mich vielleicht gerade gar nicht so sicher und selbstbewusst, aber durch sehr viel Aufwand kann ich so ein Bild kreieren. Was ist da dein Gedanke dazu? Inwieweit ist das dann auch Verkleidung? Und vielleicht bin ich ja ein natürlicher Typ, aber in dem Moment, wo ich beruflich unterwegs bin, gibt mir so eine Aufwendigkeit oder so ein Investment in mein Äußeres vielleicht auch Sicherheit.
Der Grad ist tatsächlich schmal, den du nennst. Ich finde es vollkommen legitim, weil wir ja auch bei diesem Bild des Geschenkes waren. Ich finde es vollkommen legitim, die gute Botschaft, die wir mitbringen, zum Beispiel als Redner auf der Bühne, auch gut zu verpacken. Mit schöner Kleidung, wo die anderen auch gerne hingucken. Wir wollen ja auch das Auge von unserem Gegenüber unterhalten und wollen eine Geschichte damit erzählen. Denn die Kleidung, die vermittelt Botschaften, die wir dann nicht zu sagen brauchen. Und auf der anderen Seite ist die Gefahr immer groß, mit Äußerlichkeiten etwas darzustellen, was wir innerlich nicht halten können. Aber der Blick des modernen Betrachters, gerade in einer digitalen Welt, der sucht gnadenlose Authentizität. Und ich glaube immer noch, dass Menschen, die nur vorgeben, etwas zu sein, und sich dann dabei auch natürlich schön verpacken, dass das trotzdem irgendwann gesehen wird und dass Followerzahlen oder auch Fans im besten Fall, Menschen, die es gut mit einem meinen und die auch an das eigene Leben passen, dass da einfach diese Ehrlichkeit im Umgang mit sich selbst und die Ehrlichkeit im Umgang mit dem eigenen Stil gefragt ist.
Jetzt hast du ja schon viele Frauen und auch Männer beraten. Was fällt dir auf? Was sind so die größten Fragestellungen? Vielleicht auch Fehler will ich nicht sagen, weil das so wertend ist. Gedanken, die da eine Rolle spielen oder wo du sagst, ach, es wäre schön, wenn wir das alle ein bisschen mehr noch verinnerlichen.
Ich möchte noch mal dieses Thema Mut zur Individualität und Mut zu sich selbst ansprechen. Also was ich, wenn ich Kleiderschränke aufräume, oft sehe, ist, dass Menschen einfach etwas abbilden, was sie meinen, sein zu müssen, weil andere es von ihnen erwarten, weil die Welt es von ihnen erwartet. Es ist so, dass wenn wir in einem Beruf tätig und wirksam sind, dann werden natürlich rein äußerlich bestimmte Dresscodes verlangt. Heute immer mehr, meint man. Aber es gibt eine Art Tenor innerhalb einer Firma. Wie laufen wir rum? Wie reden wir miteinander? Duzen wir uns? Siezen wir uns? Aber wenn man immer meint, nur das bedienen zu müssen und dabei sich selber vergessen zu dürfen, dann ist man unter Umständen auch in der falschen Firma. Das ist etwas, was ich auch ganz spannend und interessant finde an der Stilfrage, dass der eigene persönliche Stil uns auch etwas erzählt darüber, wo wir hinpassen, in welches Umfeld wir reinpassen. Und wenn ich so Garderoben aufräume, dann sehe ich oft Kleidungsstücke, die zur Körperlinie nicht passen, wo einfach die Linien überhaupt nicht gesehen werden, wo die Stoffe überhaupt nicht auf den Körper passen, wo ein Dresscode viel zu steif ist, um die Persönlichkeit wirken zu lassen oder umgekehrt viel zu locker ist, um zu zeigen, welches Format eine Persönlichkeit hat. Das sind so die großen Fehler. Und ich bin, wie gesagt, der Meinung, dass es sich lohnt, sich damit einmal richtig zu befassen. Dann muss man die großen Fragen nicht mehr stellen.
Wo findet man diese guten Stücke, die du beschreibst? Ist natürlich toll, wenn ich eine Stilberaterin habe, die meinen Schrank aufräumt und mir diesen äußeren Blick gibt. Klassischerweise gehe ich einkaufen und habe dann hoffentlich eine Boutique oder ein Geschäft, wo ich so beraten werde. Die meisten kaufen online heutzutage ein, haben quasi gar nicht mehr diesen externen Blick, der berät. Also diesen Schrank, den du gerade beschrieben hast, da ist in meinem Gedankengang dann auch so gedacht, okay, wo finde ich das? Selbst wenn ich vielleicht so ein bisschen spüre, wo mein individueller Stil hingehen soll, habe ich zum Beispiel auch gerade das Thema, wo kaufe ich ein? Wo gehe ich hin? Wo sind meine guten Läden, wo individuelle Stücke rausgeholt werden, wo nochmal geguckt wird, was ich vielleicht ja gar nicht gegriffen hätte, sondern wo einer mir dann auch von außen zuspricht und sagt, ja, das, ne, das ist anders, aber es ist gut. Ja. Wo siehst du jetzt, ich meine, jetzt bist du ja auch schon eine Weile in diesem Berufsfeld unterwegs, was siehst du da für eine Veränderung auch durch die Digitalisierung und was kannst du, außer dass du sagst, man nimmt eine Imageberaterin da auch empfehlen, wie ich da vorgehen kann?
Ich stimme dir zu, gute Beratung ist rar. Einfach auch aus dem Grund, dass die Mode als Industrie ja auch überhaupt kein Interesse hat daran, dass wir uns wohlfühlen in unserer Kleidung und dass wir gut aussehen. Die Mode will doch eigentlich, dass wir ewig hungrig bleiben auf der Suche nach dem ultimativen Look. Nur dann kaufen wir. Und ich habe es immer so gehalten, dass ich durch meine Beratungen oder auch durch meine Bücher, den Menschen die Grundlagen des guten Stils erklärt habe. Und wenn ich diese Grundlagen bearbeitet habe, dann brauche ich diese Beratung nicht mehr zwingend. Nun ist natürlich, wie du sagst, das Angebot am Markt nicht immer stilvoll, nicht immer qualitätsvoll. Und aus dem großen Ozean muss man die Teile herausfischen, die gut sind. Und es ist sicherlich ein Weg, aber ich glaube dennoch, dass es bestimmte Marken zum Beispiel gibt, die man mal ausprobiert, wo man merkt, hier stimmt die Passform für mich, das ist ein Style, der mir gefällt. Die haben oft in den meisten Kollektionen Farben, die mir auch stehen. Das sind Erfahrungswerte und der Weg von Trial and Error, denn nichts anderes ist Internetbestellung. Ich meine, die vielen Pakete gehen ja hin und her, weil man viel probiert und viel als suboptimal abtun muss und dann wieder zurückschicken muss. Aber wenn man gut funktionierende Rezepte für sich gefunden hat, dann sollte man auch dabei bleiben. Also wenn man eine gute Marke zum Beispiel gefunden hat. Und das ist aber, das verlangt einen sehr gründlichen Blick darauf. Ist das mein Teil? Ja oder nein? Ich bin außerdem, ich persönlich, ein großer Fan von Secondhand. Einfach auch, weil, ähnlich auch wie in der Autoindustrie übrigens, alte Teile viel besser verarbeitet sind. Und ich hoffe, jetzt werde ich nicht gebasht für diesen Autovergleich, aber vor 20 Jahren wurde noch anders gearbeitet. Und wenn wir da schauen, dann haben wir oft Kleidungsstücke, die wir bei guter Pflege, auch bei sachgerechter Pflege, und ich finde auch, dass zu gutem Stil auch die gute Pflege der Kleidung dazugehört. Dieses Wissen darum, welches Material verträgt welche Handhabe, dass das dazugehört. Weil es uns einfach gut aussehen lässt. Wenn Kleidung verwaschen ist, dann tut sie nichts für uns. Und wenn wir das alles für uns geklärt und drauf haben, dann können wir uns relativ souverän bewegen. Und wenn wir gute Teile schon im Schrank haben, dann ist auch der Druck, Neues zu kaufen, nicht immer da.
Mhm. Guter Hinweis. Jetzt wollen wir ja heute über Attraktivität, Stil im Alter sprechen, wobei wir gleich noch über die Definition Alter sprechen werden. Jetzt hast du ja gesagt, man hat vielleicht seinen Weg, seinen Stil gefunden. Und ich habe wiederum in der Einleitung, als ich mir so Gedanken gemacht, gedacht, ach, es gibt ja so diesen Moment, wo man merkt, ach, irgendwas ist anders. Also das, was ich vermeintlich dachte, mir steht, steht mir vielleicht nicht mehr, ist vielleicht nicht mehr mein Stil. Würdest du sagen, im Alter ändert sich was? Und vielleicht müssen wir jetzt doch auch nochmal über Alter sprechen. Wir haben vorher gesagt, ach, wir nehmen Frau ab 50. Dann habe ich gedacht, naja, 50, sagen wir 55. Du sprichst von drittem Lebensabschnitt. Ich weiß gar nicht, welche Zeit du da meinst, weil natürlich so Alter, ja, was ist Alter und ist ab 50 schon alt? Nichtsdestotrotz ändert sich ja der Körper auch, ne? Und,
ja, klar.
Und vielleicht auch, wie ich stehe und so weiter. Also das sind jetzt so ein bisschen zwei Fragen in einem. Ich glaube, wir müssen erst nochmal über was ist für dich Alter und Frau und Alter? Was siehst du da an Besonderheiten, mit denen du dich auch beschäftigt hast in deinen Recherchen? Und dann die Frage, ändert sich da jetzt was im Stil? Auf was soll ich da achten?
Ich habe mir ja auch Gedanken gemacht in unserer Vorbereitung und ich bin einfach durch meine Gespräche mit Menschen, die auch meine Beratung suchen, bin ich ja immer wieder sensibilisiert und werde auch draufgestoßen. Ich glaube, wir müssen einmal dieses Thema Alter neu denken lernen. Alter ist auch ein Erwerb. Ein Erwerb an Charisma, an Ausstrahlung. Und wenn wir das so sehen und nicht immer den Verlust der Jugendlichkeit sehen, weil Jugendlichkeit ist ja auch manchmal gar nicht so einfach. Wir haben Unsicherheiten, die wir aber auch sehr häufig zu überspielen versuchen. Das merken wir an vielen Stellen. Aber wir sind einfach mehr bei uns angekommen. Wir sind souveräner. Und wenn wir diesen Gewinn für uns verbuchen können, dann sind wir schon mal ganz anders unterwegs. Und wenn wir über Attraktivität nachdenken, die hat ja mehrere Definitionen. Eine ist ganz klar natürlich die jugendlich frische Ausstrahlung, die auch mit einer sexuellen Anziehungskraft in Verbindung gebracht wird, die auch von den Medien sehr gefeiert wird. Aber Anziehung hat auch ganz viel mit Ausstrahlung und Aura zu tun, mit dem, was wir als Persönlichkeit mitbringen. Und das bekommt auf einmal, wenn wir in den Jahren fortschreiten, einfach mehr Raum, weil wir das andere nicht mehr brauchen. Das ist ja nicht so, dass wir es nicht könnten, wenn wir wollten, aber wir suchen uns dann eher aus, wer das zu sehen kriegt. Ich glaube, dass das einfach ein schönerer Gedanke ist, dass man, dass sexuelle Anziehung privater wird, wenn wir älter werden und dass wir die Entscheidung selbst fällen können.
Und nichtsdestotrotz würde ich da gerne einwerfen, fehlen uns die Bilder. Also uns fehlen, und ich finde auch in dieser Zeit, wo sehr viel operiert und optimiert wird. Ja. Es ist wirklich manchmal so, dass ich bei manchen Schauspielerinnen denke, oh, es würde mich so interessieren, wie ihr Gesicht gealtert wäre, wie sie aussehen würde als Frau mit 60. Mhm. Ich hatte so ein paar Namen, die sind noch relativ jung. Wir haben ja noch nicht über Zahlen gesprochen. Nicole Kidman, 57. Was war früher bei uns im Kopf 57? Wie sieht die heute aus? Also ich nehme jetzt auch mal Beispiele, die, glaube ich, viele Frauen auch kennen. Jennifer Lopez. Das ist alles so, ne? Jung, 52. Aber auch, und das, da würde ich mal sagen, die nehme ich sogar mal fast als Frau, die ich attraktiv und sogar auch noch mit einer mit Anziehungskraft verzeichnet, Iris Berben, die ja 74 ist. Ich habe eine Doku von ihr gesehen und habe gedacht, oh, was auch immer sie gemacht oder nicht gemacht hat. Ich meine, wie gut sieht die aus mit 74? Was waren früher Frauen mit 74? Aber nichtsdestotrotz, meine ursprüngliche Frage, dieses, wo sind unsere Bilder, wo wir sagen, das sind Frauen, die werden älter, aber auch schön und anziehend und attraktiv, so wie du es gesagt hast. Also jetzt wirklich Bilder, die ich jetzt nicht in meinem unmittelbaren Umfeld, sondern die auch durch Medien transportiert werden. Es gab ja auch mal diese Initiative von Schauspielerinnen, dass es mehr Frauen ab 50 geben soll, wo ja auch überhaupt damit gearbeitet werden soll, lass die doch mal stattfinden. Und lass sie auch nicht immer stattfinden als Oma, sondern lass sie stattfinden als Frau, die nochmal richtig ihre Zukunft anpackt und nicht schon irgendwie alles in die Kiste packt. Also da vielleicht auch nochmal, ich weiß nicht, vielleicht hast du ja auch Bilder, wo du sagst, das sind tolle Frauen, die siehst du und das sind Bilder, an denen wir uns auch orientieren sollen.
Ich teile deine Meinung, dass es uns an Vorbildern im Moment noch fehlt. Aber jetzt sind ja die Babyboomer in genau dem Alter, wo sie sagenhafte Vorbilder schaffen können für die nachfolgenden Generationen und füreinander. Ich finde, Vorbilder dürfen auch ein eigenes, also dasselbe Alter haben wie man selbst oder auch jünger sein. Ich finde, dass dieses sich auseinandersetzen, unterhalten und beschäftigen mit Menschen, die ein anderes Lebensalter haben als man selbst, und zwar in beide Richtungen, dass das jung hält. Und für mich ist dieses Jungbleiben im Kopf das, was einer Persönlichkeit eine Ausstrahlung gibt. In der Antike gab es mal diesen schönen salomonischen Satz, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und das ist ein Teil dieses Erwerbs, wie ich es persönlich sehe. Erst wenn ich mir vor mir selber zugeben kann, dass ich manche Dinge nicht weiß und hierfür fragen muss, bin ich wirklich frei und habe ich wirklich eine junge Ausstrahlung. Neugier auf das, was ich noch nicht gesehen habe. Und da gibt's genügend. Und ich glaube, dass das, was alt gemacht hat in der Vergangenheit, was auch unsere Eltern, Großelterngenerationen so alt wirken lässt, ist diese gewisse Resignation, die darin mündet, dass wir keine Fragen mehr stellen. Aber wir haben ja gerade heute mehr denn je Fragen, die wir stellen müssen, allein wenn es darum geht, digitale technische Tools zu bedienen. Da werden wir ja nicht müde. Das heißt, ich glaube einfach, dass diese Offenheit für das, was wir nicht wissen, und das Lächeln über sich selbst sehr dabei helfen, jung zu wirken und jung zu bleiben. Mhm. Dann hast was du noch. Darf ich ganz kurz diesen einen Satz noch ausführen, weil ich den auch wichtig finde. Dieses Thema Schönheitsoperationen, was du bei manchen Personen des öffentlichen Lebens angesprochen hast, was ja auch im Privaten sehr, sehr stark ist, sogar bei sehr jungen Frauen schon. Ich glaube, es ist ein Unterschied, ob wir eine OP in Anspruch nehmen, um so zu bleiben, wie wir bisher waren, also zum Beispiel einen frischen Blick zu erhalten, oder ob wir etwas verändern wollen. Das ist etwas ganz anderes.
Aber ist es richtig, bewahren zu wollen? Das ist, glaube ich, so ein Gedanke, so kann ich das gewinnen, ist da auch für mich so eine Frage daran. Ist dieser Kampf, ist jetzt ab einer gewissen Schwelle, wo man merkt, so jetzt werde ich älter, das sieht man mir auch an, bewahre ich ein Bild von mir mit, keine Ahnung, was für ein Alter, und bemühe mich, das zu erhalten? Oder sagst du gegebenenfalls auch, es ist eine Attraktivität, es auch zuzulassen und eben dann lieber auf sowas wie Lernen, auf Neues zugehen, das ist ja einfach was ganz anderes, als wenn ich sehr, sehr viel Zeit investiere, um zu bewahren.
Ich weiß, was du meinst, aber es geht weniger darum, jünger zu wirken, als man ist, als das, was man hat, zu pflegen, weil wir ja auch vorausdenken müssen. Das, was wir jetzt tun, das sieht man uns in 10 Jahren an, in beide Richtungen. Wenn wir jetzt gut zu unserem Körper sind, wenn wir uns genügend bewegen zum Beispiel, wenn wir auf eine gute Körperhaltung achten, dann wird man uns in 10 Jahren ansehen, dass wir uns auch in diesem Sinn gepflegt haben. Und wenn wir es nicht tun, wenn wir nachlässig mit unserem Körper und uns selbst umgehen, wird man auch das in 10 Jahren sehen. Also dieses Bild von Dorian Gray, der ja, das ist ja diese Geschichte von Oscar Wilde, der seinen Protagonisten als Bild an der Wand altern ließ, während der eigentliche Dorian Gray ausschweifend lebte und man ihm das erstmal nicht ansah. Und das andere war nur der Spiegel. Das ist einfach eine interessante Geschichte, die auch erzählt, wie das geht mit dem Altern. Und wir können es ein bisschen steuern, aber es geht immer nur darum, um deine Frage zu beantworten, dass wir so jung aussehen, wie wir aussehen könnten in unserem Alter. Man wird eine 60-Jährige nicht optisch zu einer 40-Jährigen machen. Das sind auch ganz andere Phasen im Leben eines Körpers und im Leben eines Menschen. Aber es geht schon darum, das Beste mit dem zu machen, was wir mitbekommen haben in der Stilberatung. Da arbeiten wir ja auch mit der Linie und mit dem, was wir bekommen haben und nicht dagegen. Das ist zumindest meine Philosophie. Und ich finde es vollkommen legitim zu sagen, okay, ich denke jung, ich gucke frisch, aber ich möchte vielleicht auch, dass dieses Frische man mir ansieht. Und wenn das nicht zu einer Korrektur, sondern zu einem schönen Erhalt wird, finde ich das in Ordnung. Ich persönlich. Aber da kann jeder Hörer, jede Hörerin sich eine eigene Meinung dazu bilden.
Und damit kommen wir zu der Frage, die ich vorhin auch schon gestellt hatte. Was ändert sich am Stil finden im Alter? Also wir hatten es ja vorhin davon und irgendwann hat man so seinen Stil gefunden, Teile, die einem gut stehen. Jetzt merkt man vielleicht, es ändert sich was. Muss ich mich überhaupt anpassen? Oder sagst du, nee, eigentlich ändert sich da gar nicht so sehr. Kann ich da was unterstützen? Ich glaube, viele sagen ja auch sowas wie, ich fühle mich viel jünger, als ich aussehe. Gibt es ja auch ganz schön. Ich glaube, es gibt dieses Buch, ich hatte mich viel jünger in Erinnerung oder so. Was sind da deine Empfehlungen? Muss ich überhaupt was anpassen? Oder sagst du, nee, man soll sich da vielleicht auch gar nicht zu sehr Gedanken machen?
Du hast ja vorhin angesprochen, dass es vielleicht gar nicht erstrebenswert ist, jünger wirken zu wollen, als man ist. Und das finde ich, wenn man zum Beispiel in der Kleidung und im Kleiderstil zu viele juvenile Attribute einsetzt, also peinliche Verjüngungsmaßnahmen, wenn man einem Menschen einfach anmerkt, dass er schwer lassen kann von der eigenen Jugend. Es gibt nichts, was älter macht, als wenn jemand auch im reiferen Alter noch die Trends seiner eigenen Jugend trägt. Aber natürlich wollen wir gleichzeitig auch innerhalb eines Zeitgeistes unterwegs sein und da nicht so vollkommen aus dem Rahmen fallen. Aber einfach nur mal ein paar Fragen. Warum müssen wir alle dieselben Mäntel tragen, die die Figur verdecken? Warum müssen wir alle Turnschuhe tragen? Warum müssen wir alle dieselbe Frisur tragen? Das ist ja das, was wir zum Glück, wenn wir älter werden, ablegen können, was wir dann nicht mehr brauchen. Ja, älter werden wir von alleine, stilvoll nur durch unser Zutun, also nochmal innehalten und gucken. Und was lässt jetzt jung aussehen und gut aussehen und was verändert sich eigentlich? Ich glaube, das Mindset ändert sich. Dieser Mindset, wenn wir älter werden, dass wir eine gute Figur haben, eine Figur machen wollen. Das heißt, wir machen etwas mit uns. Die Haltung, ich muss nicht mehr, betont lässig durch die Gegend laufen. Ich möchte einfach, weil es mir wichtig ist, mich immer schön machen. Das ist so dieses Bild von Bella Figura eben. Ja, anderen Menschen Sympathie entgegenbringen. Das, was ich die Eleganz des Geistes nenne. Das sind ja die Dinge, mit denen wir dann punkten können, wo wir mit viel Charme vieles einstecken, also reinholen können für uns auch an Komplimenten, an Aufmerksamkeit, was früher über andere Wege, nämlich über Äußerlichkeiten gelaufen ist. Ich glaube, dass dieser Mindset der Dreh- und Angelpunkt ist.
Mhm. Das finde ich total spannend, weil wenn jetzt schon das Gespräch, was wir hier hatten, verfolgt, dann hat man ja wirklich wir sind ja gestartet bei Äußerlichkeiten und irgendwie alles das, was du sagst, hat so viel mit dem Inneren zu tun.
Ja, ich finde schon auch. Es geht auch in der Stilberatung darum, das Innere zu erkennen und das Äußere darauf anzupassen. Es geht um die Harmonie von beidem, von innen nach außen, von außen nach innen. Es ist ein Kreislauf. Aber die Mode bleibt häufig bei den Äußerlichkeiten. Das ist dieses Thema, Beratung ist rar, weil sich keiner auch mit dir beschäftigen möchte. Kostet ja Zeit und bringt kein Geld.
Jetzt bist du ja Beraterin für den dritten Lebensabschnitt. Das heißt, du bist ja in Kontakt mit Menschen, du müsstest jetzt nochmal sagen, was für dich der dritte Lebensabschnitt ist, an welchem Alter. Was hörst du von denen? Was treibt die um?
Es geht darum, im dritten Lebensabschnitt, der für mich beginnt in den auslaufenden Jahren einer wirksamen Karriere. Man kann ja so sagen, das erste Drittel ist das Drittel des Lebens, ist das Drittel des Lernens und Aufbauens, Persönlichkeit bilden. auch die Grundlagen legen für eine gute Karriere, von der wir später zehren können. Bei den meisten Menschen ist das in ihren 30er Jahren. Da legen wir die Grundsteine für das, was uns später ausmacht. Da bilden wir einen Namen, eine Persönlichkeit, von der man später auch spricht unter Umständen. Und dann kommen sehr geschäftige, wirksame Jahre und dann geht es aber relativ schnell in dieser Lebensmitte, wo man dann merkt, so, und jetzt sind Jüngere am Start und die möchten sie ihrerseits gestalten. Jetzt rutsche ich immer mehr in eine Beraterrolle hinein. Und ab dem Moment, bei vielen ist das bei 55, bei manchen ist es 60, je nachdem, das ist der Moment, wo nach meiner Wahrnehmung, wir in den dritten Lebensabschnitt hineingehen. Ein Lebensabschnitt, wo unser Wissen weitergegeben und angewandt werden kann. Und das finde ich eine sehr schöne und lohnende Aufgabe. Und die häufigste Frage, die die Menschen stellen, ist natürlich, was fehlt mir eigentlich noch, um als Persönlichkeit rund zu werden? Da habe ich dann in meinem mittleren Drittel habe ich unglaublich viel gepowert, unglaublich viel geleistet, manchmal auch unglaublich viel Geld verdient, wobei das nicht Voraussetzung ist, finde ich. Eine Karriere definiert sich nicht unbedingt durch Geld, sondern durch Wirksamkeit. Und dann stellt sich die Frage, was brauche ich als Persönlichkeit noch, um rund zu werden und mich erfüllt zu fühlen. Vielleicht fehlen einfach noch ein paar Träume aus der Vergangenheit, die ich aber noch leben möchte. Manche reden von Löffelliste, ich finde das kein so schönes Wort. Aber es geht am Ende darum, die bisher unbegangenen Felder zu bearbeiten.
Siehst du da einen Unterschied zwischen Frauen und Männern in diesen Fragen?
Nein. Ich finde, also Frauen sind kritischer mit sich, sehr häufig, aber das kann man, finde ich, nicht so pauschal sagen. Also häufig sind Männer, die sich auch so einer Beratung und so einem Gespräch stellen, die sind ja schon sehr hoch sensibilisiert und wollen ja auch Antworten auf ihre Fragen. Von daher, ich kann nicht sagen, pauschal Unterschied zwischen Männern und Frauen, nein.
Jetzt hast du gesagt, die stellen sich die Frage, was fehlt mir, um rund zu werden? Mhm. Welche Barrieren, also wenn wir auch von sowas sprechen wie, es müssen neue Bilder entworfen werden von Menschen, die älter sind, von Vorbildern, die jetzt, von denen du denkst, dass die jetzt auch durch diese Boomer-Generation geschaffen werden. Ja. Was sind da für Barrieren, die du dann hörst, die dann vielleicht auch erstmal weggeräumt werden müssen?
Vielfach tatsächlich Barrieren, die dann in der Erziehung, in der Jugend, im jungen Erwachsenenalter gewachsen sind oder entstanden sind und die uns im Weg stehen. Kind, du musst immer das tun oder Kind, du darfst nie das tun. Das sind so Sätze, wenn man da nochmal reinhört, die einen subtil gesteuert haben und die wir aber jetzt nicht mehr brauchen. Dieser Übergang vom zweiten in den dritten Lebensabschnitt ist ja auch die Zeit des Abwerfens von allem, was uns im Weg steht, um einfach auch nochmal frei zu sein und Freiheit zu leben und Persönlichkeitsmerkmalen Raum zu geben, die vielleicht in den Jahren davor vor lauter Pflichtbewusstsein keinen Raum hatten. Und das ist ein Weg, der sehr vergnüglich sein kann.
Ich nehme mal
ein Beispiel, Daniela.
Ja,
vielleicht
genau.
Hilft das auch den Hörerinnen und Hörern nochmal. Ich hatte einen Mann in der Beratung, der sehr hochkreativ war und der sich aber nie traute, diese Kreativität zu leben, weil er auch verstanden hatte, dass er damit nicht ausreichend Geld verdienen kann. Also hat er eine Karriere gemacht, die ihm aber nicht entsprach. Er hat sich da sehr wacker gehalten. Aber nun ist er halt mit einer wirklich auch guten Rente ausgestattet und kann dieser Kreativität Raum geben. Und trotzdem stand ihm im Weg, dass er in seiner Jugend mitbekommen hatte, diese Art der Kreativität, denn er schrieb und schreibt erotische Gedichte. Das gehört in die Schmuddelecke und nicht auf die Bühne. Und diesen Zahn galt es zu ziehen, damit er sich traut, auch damit mal rauszugehen und dieser wunderbaren Kreativität Raum zu geben. Weil Erotik muss ja noch lange nicht unangenehm sein, das ist etwas sehr Schönes und darf auch besprochen werden. Gerade je älter wir werden, gibt es ja immer mehr Spielfelder, wo das auch hingehört, zum Beispiel dieses Thema Erotik im hohen Alter, darüber spricht ja kein Mensch. Aber umso wichtiger, dass es Menschen gibt, die sich trauen.
Schöne Geschichte. Was wünschst du dir für die Frauen? Was sollen die mit ihrer Freiheit anstellen? Wie sollen sie die leben? Wie glaubst du, werden sie dadurch auch attraktiv?
Ich finde, dass viele Frauen eine sehr hohe intuitive Begabung haben, die aber in dem ganzen Geschirr des Alltags zu wenig Raum bekommt, gerade wenn sie große Karrieren machen. Und es ist leider immer noch so in der Wirtschaft, dass Frauen, die in hohe Positionen gehoben werden, dass die sich am Ende aber auch ein bisschen einem männlich geprägten, weil männlich entstandenen System, und das will ich keinem vorwerfen, aber es ist einfach so, dass sie sich diesem System beugen müssen. Und die große Befreiung, die dann im dritten Lebensabschnitt stattfinden kann, die kann ja auch für diese Intuition da sein. Das würde ich mir schon wünschen von Frauen. Und das allerdings auch fern von einer Pseudo-Spiritualität. Im Moment boomen Angebote in Richtung spiritueller Themen, die auch das Leben leichter machen sollen und schöner machen sollen. Ich glaube, wenn wir selber frei sind, dann haben wir ein schönes Leben. Und da würde ich Frauen gerne mehr Mut machen, diese Intuition zu leben und darauf zu hören, was brauche ich, um glücklich zu werden? Was fehlt mir noch?
Und ist diese Intuition, die ich da, oder dieses Mehr an Weiblichkeit, dann auch was, was man im Stil und in der Ausstrahlung sieht? Also du hast ja eben gesagt, diese Frauen, die eine gute Karriere machen, dass sie sich oft an dieses männliche System anpassen. Jetzt würde ich sagen, ja, man konnte in den letzten Jahren schon mehr Mut zu mehr Weiblichkeit sehen. Auf der anderen Seite in sehr hohen Positionen so viel Individualität, außer dass der Anzug vielleicht rot ist, irgendwie dann doch nicht. Also man sieht ja schon, ja, so die Statussymbole. Ja. Würdest du sagen, das ist dann, ja, dass diese Älteren auch die Chance geben, dass man noch mal mehr Weiblichkeit im Sinne auch, also wir reden ja in deinem Buch, sagst du ja auch erfolgreich über 50, also dass man dadurch auch sieht, Weiblichkeit und Erfolg, das ist ein neues Bild. Ich kann das zusammenlesen, ohne dass ich das dann wieder klein mache im Sinne von die Mädchen oder die Frau, die jetzt nicht hart und machtvoll ist.
Oder ich finde, dass Weiblichkeit und Sexiness zwei Paar Schuhe sind. Weiblichkeit ist etwas sehr Starkes. Das ist keine Schwäche, das ist was sehr Starkes und das trauen wir uns ja dann auch mehr. Das führt bei vielen Frauen, wenn sie dann dieses Alter erreichen, auch dazu, dass sie mutiger unterwegs sind, was Farben angeht, was Stoffe angeht, was auch das Experiment mit sich selbst angeht. Und dennoch ist es natürlich so, je mutiger wir sind, desto mehr Fehlerpotenzial haben wir auch. Und ich finde einfach, wenn wir Farbe tragen, dann darf es auch die richtige Farbe sein. Und da kann man einfach wunderbar ausprobieren. Die Vielfalt an Angeboten, die lockt uns ja auch dazu, einfach auszuprobieren und mal zu checken, was steht uns, was gefällt uns, wie können wir gut herumlaufen. Wir müssen das ja nicht immer gleich kaufen. Das ist das Schöne am stationären Handel gegenüber dem Internethandel. Klar, Internethandel, wir können Pakete zurückschicken. Aber in einem stationären Handel mit einem guten Angebot können wir auch einfach bestimmte Dinge ausprobieren und sehen sofort, was ist für uns und was ist nicht für uns. Und dann können wir das getrost sein lassen, wenn es nicht für uns ist. Mhm. Also die Fragen, die wir uns dann stellen, um nochmal das Stilistische aufzugreifen: Tut das Teil etwas für mich? Leuchten meine Augen? Sieht meine Haut schön aus? Wirke ich harmonisch im Gesicht? Kann ich mich in der Kleidung gut bewegen? Fühle ich mich frei? Kann ich am Ende auch die Kleidung vergessen? Weil wenn wir immer wieder darüber nachdenken, wie sehen wir wohl aus, dann sind wir nicht entspannt und dann sind wir auch nicht in der Mitte unserer Ausstrahlungskraft. Kleidung ist einfach die wichtigste Nebensache im zwischenmenschlichen Kontakt. Und erst wenn sie stimmt, dann können wir sie vergessen und wir selber sein.
Damit hast du schon die perfekte Überleitung gegeben zu etwas, was ich mir von dir noch wünsche, nämlich so ein paar Do's and Don'ts. Gibt es was, wo du sagst, wenn ich jetzt verstanden habe, dass Attraktivität und Ausstrahlung mit meiner Individualität, mit meinem individuellen Stil zu tun hat, dass wenn ich jetzt losziehe und ich bin eine Frau 55, sage ich jetzt mal, und möchte was ändern, habe diesen Podcast gehört. Was sind für dich so Empfehlungen, wo du sagst, hier in der Boutique achte auf das, Passgröße? Also du hast vorhin, haben wir über diesen Mantel, der so weit gerade ist, ne? Ist ja gerade dieser Stil. Oder diese sehr, sehr oberweiten Blazer. Wenn ich das natürlich sehe, dann denke ich von außen, ach guck mal, die hat diesen weiten Blazer, das ist fresh, weil das ist ja gerade Mode. Und wenn ich aber, und ich selber muss auch sagen, ich finde das, ne, mir stehen auch Blazer, die gut passen, aber die finde ich ja auch kaum noch, weil jetzt alle Blazer irgendwie so riesig sind. Also gibt's von dir so Empfehlungen, wo du sagst, darauf achten, so, das sind Sachen, die machen mich, die bewahren, die lassen mich frischer aussehen, so wie du eben schon gesagt hast, ne? Tut das Teil was für mich? Was übrigens eine gute Leitfrage ist beim Einkaufen, tut das Teil was für mich?
Ja, und nicht für die Mode.
Ja,
das,
genau.
Das ist ja der Kontrast. Stil und Mode sind zwei Paar Schuhe. Und wenn wir uns das bewusst machen und uns lösen können von dem Modebild, wo du auch gesagt hast, ja, das ist fresh. Das ist das, was ich ja auch meinte anfangs, als ich sagte, unser Auge wird geleitet von der Modeindustrie. Mhm. Warum gibt es gerade diese großen Oversize-Teile? Da gibt es geringere Retourenquoten. Die passen einfach immer. Und die Blazer, die schmal waren, da sitzt dann mal der Abnäher auf der falschen Höhe oder die Schulter ist zu schmal und so weiter. Das heißt, die Mode, die hat ja was davon, wenn wir diese großen Teile kaufen, aber wir haben nichts davon. Weil eine schöne geschwungene Körperlinie zum Beispiel ist unter diesen Mänteln, Entschuldigung, dass ich das so sagen muss, aber die ist darunter nicht mehr zu sehen. Eine schöne weibliche Körpersilhouette und dann so ein Mantel drüber gehängt. Die tut sich keinen Gefallen, die Frau. Und gerade wenn die Frau nicht hochgewachsen ist, dann ja sieht das ein bisschen aus, als hätte man einen Jutesack drüber geworfen. Das sind jetzt mal ein paar drastische Worte, aber ich finde immer sehr helfend den Blick von außen. Und das wäre vielleicht nochmal ein ganz heißer Tipp für den Modeeinkauf. Egal, ob ich ein Paket nach Hause geliefert bekomme und mich vor den Spiegel stelle, macht ein Foto von euch, weil ihr nur auf dem Foto seht, was der Betrachter auch sieht. Und das kann man im Laden meinetwegen auch machen. Also diese Außenperspektive ist total wichtig. Und was funktioniert noch? Was lässt mich gut aussehen? Wenn die Farben stimmen, die ich trage, wenn die Stoffe mit meiner Körperlinie in Harmonie gehen. Wenn ich jetzt, wie vorhin erwähnt, eine geschwungene, feminine Körpersilhouette habe, warum sollte ich da steife Stoffe drüber legen, die einfach mit der Körpersilhouette überhaupt nicht in Harmonie gehen? Ja, warum sollte ich eine Jacke tragen, die auf Hüftknochenhöhe endet und man sieht meine Taille nicht mehr? Oder umgekehrt, wenn ich selber einen gerade geschnittenen Körper habe. Das heißt, Taillen und Hüftmaß sind relativ nah beieinander und da gibt's nicht so viele Kurven. Warum sollte ich dann einen gerade modischen, breiten Gürtel tragen, um etwas zu betonen, was da gar nicht ist? Nämlich die Taille. Das sind so Fragen, die wir uns stellen sollten. Also schaut die Körperlinie an und guckt, wird mein Körper und mit ihm auch werden meine Bewegungen schön, weil Ausstrahlung natürlich nicht nur mit dem Optischen, mit der Sicht im Stehen einhergeht, sondern auch mit den Bewegungen eines Menschen. Wie bewegt er sich und auch welche Mimik und Gestik hat er zum Beispiel? Das muss möglich sein, damit wir ausstrahlen können.
Wichtiger Punkt, Körperlinie. Frauen über 50 nehmen Gewicht zu. Und haben größere Brüste, haben Bauch, vielleicht mehr Hüfte, haben dann dadurch schmalere Beine. Das ist ja einfach gegeben. Jetzt könnte man sagen, ein ewiges Ankämpfen. Das Thema, was ich vorhin hatte, kämpfe ich dem immer an. Ne, Sport ist wichtig und so weiter. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, Sie sehen einfach anders auch. Gerade das Thema Brüste, das ist einfach so, das verändert sich. Was sind da deine Empfehlungen? Wie gehe ich damit um? Stichwort kaschieren oder auch betonen. Eigentlich sind ja große Brüste was Tolles.
Genau.
Würde ich jetzt
mal
sagen.
Genau der Punkt. Und das ist ja auch sicherlich, das ist Teil meiner wirklich langen Arbeit im Thema Stil, dass wir wieder weggehen von diesem Kaschieren wollen und überspielen wollen und dass wir mehr Eigenheiten zeigen. Und klar, wenn wir mehr Gewicht haben, als wir vor 10, 15 Jahren noch hatten, das braucht erstmal eine kleine Gewöhnung. Aber wir sind immer dann gut unterwegs, wenn wir mit dem arbeiten, was wir mitbekommen haben und nicht dagegen. Darum liebe ich auch dieses Wort Kampf nicht so sehr. Kampf, das Leben ist zu kurz für so viel Kampf. Und wenn wir mit den Dingen gehen, einfach schauen, dass wir das, was wir haben, schön verpacken und liebevoll damit umgehen, dass wir auch ein bisschen Humor haben. Ich glaube einfach, dass Humor bei vielen Dingen, die so passieren und die wir nicht bestellt haben, als wir älter wurden, dass das unglaublich hilft, uns anzunehmen. Und dann haben wir automatisch eine viel schönere Ausstrahlung. Weil was führt dazu, dass wir die paar Pfunde mehr nicht haben wollen? Das sind ja Schönheitsideale aus unserer Jugend. Aber die ist vorbei. Dann können wir sie genauso gut ablegen. Wir haben ja gesagt, Ende des zweiten Lebensdrittels, das ist die Zeit der Befreiung, dass wir Dinge abwerfen, auch eben solche alten Modebilder. Eine Frau hat schlank zu sein, weil es macht Spaß, jemanden zu umarmen, der einfach, wo man was im Arm hat. Das ist was ganz Tolles. Wenn man das mal so bewusst auch in sich reinlässt, dann kann man viel besser damit umgehen. Und was auch hilft, weil du nochmal konkret gefragt hast und weil wir ja auch, bevor wir gestartet sind mit der Aufnahme, da wolltest du auch, dass ich darüber spreche. Wenn wir dann die Größe haben zu sagen, ich bin keine Konfektionsgröße 38 mehr oder 36 oder was auch immer ich früher war, sondern ich trage einfach Kleidung, die mir heute passt. Wir kleiden den Körper, wie wir ihn jetzt haben. Dann fühlen wir uns auch wohl in unserer Kleidung und sehen auch besser aus. Denn nur Kleidung, die passt und sitzt, lässt uns gut aussehen. Und Kleidung, die zu eng ist, lässt uns übergewichtiger aussehen, als wir sind.
Mhm. Guter Hinweis. Was hältst du von so Statement Pieces? Ich komme da drauf, weil du kennst sie wahrscheinlich auch, Iris oder Iris Apfel, Iris Apfel, ja. Deutsch, die ja, ich weiß gar nicht, wie alt wurde sie am Ende, 102?
102 oder 104, eins von beidem, ja.
Und die erschien uns ja attraktiv, obwohl sie sehr, sehr alt war, also wirklich sehr, sehr hochaltrig, ja. Oder wie nennt man das? Ja. Und dann habe ich so geguckt, was machte die? Die hatte immer sehr, sehr stark wirkende Brillen. Die hatte immer so ein wirklich dicke Ketten und wirklich so alles war so Statement an ihr. Ja. Und dann habe ich, als ich das so gesehen habe, gedacht, okay, wenn ich älter werde, dann muss ich also sogar mutiger sein mit sowas. Also man sieht ja dann auch so Leute oder Frauen, die sogar wirklich krasse Brillen haben oder krassen Schmuck. Mhm. Was hältst du von sowas? Oder was würdest du sagen? Also so dieses, wenn ich nicht mehr strahle durch meine frische Jugendlichkeit, muss ich es dann also, muss es jetzt natürlich, sollte ich oder empfiehlst du, das dann zu tun mit so Statement-Aussagen, mit wo dann wieder so ein, bei ihr würde man jetzt sagen, es ist halt ein sehr, sehr bestimmter Stil, sehr designiger Stil auch gewesen. Also wie stehst du dazu?
Naja, wir sind ja dann auch in einem Alter, wo wir nicht mehr die Haut zu Markte tragen, ja, genau, wollen. Und weil die Haut auch nicht mehr das hergibt wie früher. Auch die folgt ja der Schwerkraft. Und in dem Moment haben wir auch Raum für gut gemachte Markenzeichen. Dennoch glaube ich, dass Markenzeichen nicht so gewollt aussehen müssen wie bei manchen dieser Vorbilder. Ein Markenzeichen muss mit uns etwas zu tun haben. Es muss etwas sein, wozu wir automatisch irgendwie immer greifen, weil wir uns irgendwie immer darin wohlfühlen und wo auch dann Freunde sagen, ach, bist wieder du, cool. Das sind die Kleidungsstücke. Und das kann sehr individuell sein. Bei manchen ist es eine Brille. Bei manchen ist es vielleicht ein spezieller Haircut. Du hast vorhin oder am Anfang erwähnt, dass viele Frauen immer dieselbe Frisur haben. Ich frage mich auch wirklich, ob es nur einen einzigen weltweiten Friseur gibt. Ja, das ist jetzt ironisch gefragt. Man kann noch was anderes tragen als das Haar lang und mit Mittelscheitel, wie es gerade so der Trend und auch die sozialen Medien vorgeben. Weil Mittelscheitel steht nicht jedem Gesichtsschnitt. Auch das nochmal etwas, wo wir hinschauen können, wenn wir uns selbst gestalten. Ja, steht mir der Mittelscheitel oder wollen wir ihn seitlich ziehen? Wollen wir langes Haar tragen? Wollen wir kurzes Haar tragen? Gibt die Haarqualität überhaupt ein langes Haar her? Ja, was kann ein Markenzeichen sein? Ein Markenzeichen sein kann ein guter Haircut zum Beispiel. Wie gesagt, die Brille. Ich habe für mich irgendwann mal entdeckt, solange der Hals noch jung genug ist, dass ich diese Choker wahnsinnig gerne mag. Ich trage gerne ein bisschen tieferen Ausschnitt und ein Halsband. Manche denken, na ja, damit will sie etwas verbergen oder irgendwie überdecken. Das sieht dann für böse Zungen aus wie eine Hundeleine. Aber es kommt im Foto auch immer wieder schön. Es kommt in Videokonferenzen immer wieder schön, weil es am Ende das macht, was auch Iris Apfel immer wieder gemacht hat. Sie hat unser Auge unterhalten. Mhm. Ein berühmter Regisseur hat mal gesagt, du sollst deine Zuschauer nicht langweilen. Und das kann eine Überschrift für auch unser eigenes Styling sein, wenn wir uns selber entfalten.
Schöner Satz, sie hat unser Auge unterhalten. Das finde ich richtig gut. Und damit kommen wir auch zum Ende, nachdem wir schon fast eine Stunde geplaudert haben. Oh ja. Ich glaube, man konnte super gut verstehen, was du unter Attraktivität im Alter verstehst, was du unter Stil verstehst, diese Individualität zu finden. Und ich glaube, das sind große Fragen. Und da sieht man mal wieder, so einfache Lösungen gibt es nicht. Ich würde gerne zum Abschluss von dir noch eine Antwort haben, als quasi auch Abschluss von diesem Podcast, auf die Frage, inwieweit ist Stil im Alter wichtig, um sich nicht im Wachstum zu beschränken. Ich glaube, und das ist ja super gut in unserem Gespräch rauszukommen, aber es gibt vielleicht schon auch Frauen, die so ein bisschen denken, weil ich jetzt nicht mehr dem entspreche, was uns verkauft wird. Und ich glaube, da hast du uns auch gute Inspiration gegeben. Dann ziehe ich mich zurück ins Private. Jetzt ist nicht mehr meine Zeit, um auf die Bühne zu gehen, sozusagen. Was ist da dir nochmal wichtig, den Frauen, und ich stehe ja hier für mehr Rock auf der Bühne, ja, dass wir auch mehr Rock auf der Bühne ab 50, ab 55, wegen mir auch 60, 70, wie auch immer. Wir werden alle viel, viel älter. Es darf ja gar nicht enden mit 65, unbedingt nicht.
Auf keinen Fall.
Ist dir, genau, das heißt, was ist dir so als Abschluss auch nochmal wichtig zu sagen, inwieweit all das, was du uns gesagt hast, Stil, Attraktivität, inwieweit das auch wichtig sind und was es vielleicht auch für Fragen und Antworten braucht, damit wir noch mehr Rock auf der Bühne ab 50 leben können?
Ich finde einen Satz ganz wichtig dabei. Wir haben doch nichts mehr zu verlieren. Wir sind nicht mehr abhängig von der Betrachtung anderer. Ja klar, in dem Moment, wo wir anderer Menschen Grenzen überschreiten, da ist es schon eine Diskussion wert. Aber wenn wir uns selber ausleben und stark werden, weil ich auch den Verdacht habe, dass gerade Frauen auch ein bisschen dazu neigen, Angst vor dem eigenen Erfolg und vor der eigenen vollen Ausstrahlung haben. Aber was wollen wir denn jetzt noch verlieren? Ich finde das sehr schön, so zu denken und einfach zu sagen, ich kann doch einfach mal ausprobieren und wenn es nichts für mich ist, dann werde ich das erkennen. Dieses Vertrauen, ich werde es erkennen, wenn es nichts für mich ist und wenn ich damit nicht landen kann bei anderen. Denn die Karriere habe ich ja schon gemacht, mein Geld habe ich in der Regel auch schon gemacht. Ja, dann kann ich auch mal einfach das sein, was jung hält, nämlich neugierig.
Vielen, vielen Dank für dieses Statement und genau mit so einer Ausstrahlung kann ich dann unterhalten, das Auge unterhalten, aber auch das Publikum unterhalten. Vielen, vielen Dank für deine Gedanken, deine Expertise, die du hier mit eingebracht hast in diesem Podcast. Dankeschön,
sehr, Katharina Stahle. Vielen lieben Dank, Daniela, und alles Gute für jeden und jede, die zugehört haben.
Alles Gute und wenn ihr jetzt Interesse habt und euch dafür interessiert, was Katharina Stahle arbeitet und was das für Bücher sind, was ihr davon mitnehmen könnt, dann packen wir diese Informationen noch in die Shownotes rein. Wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr uns mitteilt, wie euch diese Folge gefallen hat. Gebt uns gerne 5 Sterne, empfehlt vor allen Dingen diese Folge weiter an eure Freundinnen und Freunde. Und wenn ihr der Meinung seid, wir brauchen mehr Rock auf der Bühne und das in jedem Alter und das alles muss eine große Bewegung werden, dann abonniert diesen Podcast, bewertet ihn, schreibt ganz viel Kommentare und wenn ihr vielleicht noch ein anderes Female Role Model kennt, dann her mit dem Namen. Wir wollen von ihr lernen. Wir sagen wie immer zum Schluss, Ladies, let's get loud. Tschüss.
Ciao.
Mehr Rock auf der Bühne. Der Podcast für Frauen, die wirkungsvoll kommunizieren. Mit Daniela Bublitz.